Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Ihr kennt das ja, wann ihr auch immer euch unsere Podcasts anhört. Es ist viel passiert in der Zeit, als ich jetzt gerade noch dieses Intro aufnehmen sollte, weil der Podcast hochgeladen werden sollte. Wir mussten gerade feststellen, erleben, mitbekommen, dass der Schauspieler Philip Seymour Hoffman verstorben ist. Und ich versuche, Johannes gerecht zu werden, der nach Mandelas Tod schon gesagt hat, wir sollten die Toten einfach ruhen lassen, dass er genau das jetzt tut, dass es ohne Schmerzen war und ohne alles. Wir freuen uns, dass er die Filme gemacht hat, die er machen konnte. Da waren viele tolle Filme dabei. Ganz so aktuell sind wir leider jetzt nicht, dass wir da direkt drauf eingehen können. Anni und ich haben uns mit Saving Mr. Banks und ein wenig mit den Oscars auseinandergenommen. Und wenn wir Zeit, Muße und, finden und nicht das Gefühl haben, dass wir einfach nur den Tod eines Schauspielers ausbeuten, dann setzen wir uns vielleicht auch nochmal gemeinsam hin und gucken ein paar Filme mit Philip Seymour Hoffman. In diesem Sinne, viel Spaß mit unserem Podcast.
Habt ihr auch schon mitbekommen, dass wir auf dem Blog zumindest die Filme, die bei den Oscars unter bester Film nominiert sind, einzeln rezensieren. Aber wir dachten zwischendurch, wäre es doch noch sinnvoll, auf einen anderen Film einzugehen, nämlich Saving Mr. Banks. Eigentlich, als er rauskam, einer der großen Favoriten für eine Nominierung und für bester Film, hat es dann aber doch nicht geschafft, aber wir haben ihn beide gesehen und wollen jetzt...
Ja, dass wir so eine kleine Oscar-Pause mal machen.
Wir machen gerade eine halbe Oscar-Pause, denn die Schauspieler, also eine Schauspielerin, Emma Thompson, ist ja auch nominiert, glaube ich, bei den Oscars.
Aber ich weiß gar nicht, ob sie jetzt letztendlich doch nominiert ist oder ob sie nur die Golden Globe-Nominierung hatte. Wir sind vorhin ja nochmal die Schauspieler durchgegangen, aber insgesamt war es ein Film...
Er hat auf alle Fälle kleinere Nominierungen. Also ich glaube, unter bester Musik oder so, weil Hans
Beste
Zimmer...
Beste Musik, ja.
Aber
Thomas Newman,
okay, gut. Aber auf alle Fälle hat er so hier und da ein, zwei kleine Nominierungen, glaube ich, zumindest abbekommen. Und ja, Max, was war denn dein Eindruck von dem Film?
Ja, ich war absolut positiv überrascht, weil also auch, wo du ja jetzt sagst, ich habe das im Vorfeld gar nicht so mitbekommen, dass der Film gehandelt wurde für... potenzieller Oscar-Film, weil in meinem Kopf war es halt, es ist ein Disney-Film, es wird um Mary Poppins gehen. Das ist doch kein Film, dem man einen Oscar gibt. Ich wurde am Ende bestätigt, er ist eben nicht auf der Liste der besten Filme gelandet. Da kommen wir auch noch zu, was ich recht fragwürdig finde bei der Liste, die dieses Jahr so eingereicht wurde. Aber da streiten sich die Geister drüber. Da können wir ja schon mal so vielleicht am Ende nochmal 5 Minuten ein kleines
Ausblick.
Preview, ein Ausblick zu Onkel Oscar teilt aus. 2014 machen. Das ist natürlich auch spannend. Aber ja, erstmal, der Film hat mich positiv überrascht. Das war ein gut gemachtes Drama mit genug... Na, Comedy ist das Falsche. Nee, es ist nicht Comedy, aber es hatte dieses warmherzige Familiengefühl an vielen Stellen. Gerade wenn natürlich die Lieder, die man kennt und liebt aus dem Original, angespielt wurden. Wenn man sieht, wie sie darüber nachdenken, wie... da 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 und also nee, das klingt nicht richtig, wir brauchen einen anderen Endton. Da erwischt man sich schon dabei, selbst wenn man den Film ewig nicht gesehen hat oder noch nie ganz gesehen hat, diese Lieder kennt jeder und da rumort es in absolut positiver Form in der Brust und man fühlt so ein warmes Gefühl und das habe ich immer seltener bei Filmen. Ich hatte sowas auch bei Real Steel war einer dieser Filme, der mich positiv emotional berührt hat, nicht im Sinne von oh Gott, ich heule wie ein Schlosshund, sondern ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass es mir Freude bereitet, den Film zu gucken.
Ich stimme dir total zu, dass das ein guter Film ist. Aber mein Problem war dann halt doch, dass... Also, was auch zu erwarten war. Also ich meine, es ist eine harsche Kritik, die vielleicht, könnte jetzt jemand sagen, nicht unbedingt berechtigt ist. Weil was hast du erwartet, wenn du eine Walt-Disney-Produktion siehst? Aber wenn man sich so ein bisschen rudimentär in Klammern Wikipedia und einige Zeitungsartikel mit der Geschichte um Mary Poppins und den Rechten für diesen Film auseinandersetzt, dann bekommt man mit, dass das eigentlich eine sehr spannende Situation war, weil da zwei sehr starke Persönlichkeiten aufeinander geknallt sind, die nicht nur sich auszeichnen über British versus America, sondern auch über eine sehr starke, sehr eigene, anstoßende Frauenfigur mit so diesem typischen patriarchalen Familienvater, der einfach schöne Filme für Kinder macht, die sozusagen aufeinanderprallen. Und in der Hinsicht holt der Film nicht so viel raus, was, wie gesagt, klar ist, Walt Disney wird keinen kritischen Film über Walt Disney machen, aber das fand ich ein bisschen schade, weil das wäre das, was mich interessiert hätte, und das zeigt der Film nicht, weil er eben sehr stark auf die Emotionalität und Sentimentalität schlägt, was ihm auch gut gelingt. Also gerade das Spiel von Emma Thompson ist wirklich beeindruckend, und ja, man fühlt wirklich mit dieser tragischen Figur, und die Nebencharaktere, die zum Einsatz kommen, einer deiner Lieblingsschauspieler,
Paul Giamatti,
der sind einfach gut gesetzt. Ich meine, es sind klassische Entscheidungen, die getroffen wurden. Man erkennt die Formeln und sie funktionieren auch, sind aber auch keine Überraschungen. Deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt enttäuscht aus dem Film rausgegangen, weil es war so ein, ja, war schön, aber das war's auch. Also es war kein Film, wo ich gedacht habe, wow, sondern es war so, es ist ein solides Drehbuch mit guter Kamera, viel Geld dahinter, tollen Schauspielern, und natürlich wird der Film dann okay.
Also ich meine, warum der Film für mich mehr als okay war, ich verstehe deine Kritik, allerdings, was man nicht übersehen darf und was ein bisschen zu groß gesprochen wurde, auch dass manche erwartet haben, dass, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, Tom Hanks unter Umständen eine Oscar-Nominierung für Walt Disney, was so schon absurd ist, weil seine schauspielerische Leistung in Captain Phillips viel mehr an die große Glocke gehängt wurde, wofür er ja auch keine Nominierung bekommen hat, nur so am Rande. Der Film setzt sich strukturell aber eben auch sehr viel stärker mit ihr auseinander. Und was ich schön fand, besonders für einen amerikanischen Film, für einen Walt Disney Film, wo man ja meinen müsste, oder wenn man nicht gut informiert ist, im Vornherein natürlich denkt, ah, das wird jetzt wie so ein klassischer Familienfilm, der mir wirklich jeden Scheiß erklären wird. Aber das tun sie nicht, denn auch wenn ich am Anfang ein bisschen brauchte, um das Konzept zu verstehen, wann sie welche Rückblenden in das Leben der jungen Mrs. Travers einsetzen. So im Verlauf des Films haben die immer mehr Sinn ergeben, bis zu einem fantastischen Rückblick, wenn sie das Lied über die Bank schreiben und tatsächlich die Worte, die ihr Vater mal gesagt hat, hört und immer wieder das Bild geschnitten wird zu Colin Farrell, der übrigens eine überraschend andere Leistung und Darstellung bringt als sein übliches Schauspiel, fand ich.
Also da stimme ich dir zu, der leistet viel in dem Film, und also gerade die Szene, die du angesprochen hast mit dem Bank-Lied, ich weiß gar nicht mehr, wie der offizielle Titel ist, die ist wirklich beeindruckend. Also das war der einzige Moment im Film, wo ich echt da so dachte, so wow, also das war mal, so setzt man Schnitte ein. Das war eigentlich auch der Moment, wo die Verschmelzung von der Vergangenheit und der Gegenwart im Film am besten funktioniert hat. Ja. Ich persönlich hatte gerade bei den Rückblenden immer so ein, also sie haben ganz klassische Schnitte drin, die auch schön sind, also so Überblenden, von der, weiß ich nicht, die Augeneinstellung hier geht über in die Augenstellung zur anderen oder so, diese klassischen Transferleistungen, die mit Schnitten geleistet werden, die kommen ganz gut rüber. Aber hier und da fand ich die Rückblenden auch ein bisschen anstrengend, was aber auch daran liegt, dass Rückblenden immer schwierig sind und dass wir das in letzter Zeit auch oft im Kino gesehen haben, weil Rückblenden zurzeit irgendwie ganz in sind. Aber gerade die Bank, diese Bank-Szene hat eigentlich viel rausgeholt, weil sie eben da gezeigt haben, dass das sehr gut funktionieren kann. Und also auch der emotionale Aufbau von ihrem inneren Konflikt und was Mary Poppins für sie bedeutet und dass Walt Disney am Ende derjenige ist, der eben sagt, du musst hier erstmal deine eigene Erinnerung verarbeiten, damit du auch die Figur loslassen kannst. Das ist wirklich sehr schön umgesetzt. Und was, wie gesagt, was du auch gesagt hast und wo man auch nicht mit falschen Erwartungen reingehen soll, ist einfach, Walt Disney hat nur eine Nebenrolle.
Genau.
Und wurde halt ganz anders im Vorfeld. Im Vorfeld hieß es ja immer so, die zwei großen Figuren die Mary Poppins erschaffen haben, treffen aufeinander, und das passiert eben nicht. Es geht eigentlich um eine Charakterentwicklung der Autorin, und Walt Disney ist eine Nebenfigur, die sozusagen ihre Charakterentwicklung auch ins Rollen bringt.
Nicht nur, also streng genommen bringt er nicht mal was ins Rollen. Walt Disney ist dieser Catch-22, die Deus Ex Machina fast. Er ist dieser Mensch, der es möglich macht, dass ich es verarbeiten kann. Aber nicht im Sinne von, oh, guck mal, dieser Charakter, sondern er ist mehr oder weniger ein Werkzeug. Walt Disney taucht in gewissen Szenen auf und macht plötzlich eine Tür auf, die vorher der Charakter nicht durchgehen konnte.
Eigentlich die klassische Mentorenfigur. Der alte Weise, so ein bisschen, der dann in den entscheidenden Stellen reinkommt. Es zieht nicht 100%, aber gerade auch die beiden Brüder, die ja auch lange für Disney die Lieder geschrieben haben, haben eigentlich eine viel stärkere und präsentere Rolle im Film als Walt Disney selber. Weil es ja auch um den Konflikt, um die Lieder und diesen, sie will keine Cartoons im Film haben und so weiter geht. Und das wird wirklich sehr schön umgesetzt und gerade sie spielen natürlich auch wirklich sehr mit diesem nostalgischen Effekt. Es geht ja auch schon los mit dieser einen bekannten Melodie. Ich glaube, das ist das Eröffnungslied von Mary Poppins, ist auch das Eröffnungslied im Film, wo Colin Farrell als Vater den Text nur spricht. Und das ist wirklich auch ein sehr bewusster musikalischer Einsatz, der auch sehr gut funktioniert. Also die Musik ist toll in dem Film. Und es ist wirklich eigentlich ein klassischer Familienfilm, der es dann aber doch schafft, auch für die Erwachsenen interessant zu sein, weil er eben diese Charakterentwicklung der Figur zeigt. Und deswegen macht er auch Spaß. Aber nach wie vor würde ich ihn immer noch als, es ist ein solider Film mit einer herausragenden schauspielerischen Leistung. Das ist aber als Gesamtbild nichts, worüber ich in 10 Jahren wahrscheinlich noch nachdenken werde.
Also da würde ich mich jetzt, wenn wir zum Fazit kommen für den Film, würde ich mich absolut anschließen. Es ist kein Film für die Ewigkeit. Es wird allerdings ein Film sein, wo ich mir gut vorstellen kann, Menschen, die Mary Poppins geliebt haben, werden ihren Film hier sehr gut behandelt sehen, werden sehr viel Fanservice, der aber nicht Fanservice in einer Form ist, von wirklich so offensichtlich hingeklatscht, sondern es werden dir wirklich viele Szenen gebracht, die man auch kennt, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, so wie dass Miss Travers absolut nicht damit einverstanden war zu Beginn, dass Dick Van Dyke in dem Film mitspielen soll, weil sie ihn für einen Clown gehalten hat und nicht für einen großen Schauspieler oder großen Komödianten. Und sie wollte ja sowieso, dass das keine Comedy ist. Solche Sachen. Es ist, als würde man ein wunderschön filmisch aufgesetztes Making-of zu Mary Poppins gucken. Und wenn man das will, dann würde ich dem Film eine uneingeschränkte Empfehlung geben. Wenn man einfach nur einen Familienfilm mit Herz sehen will, nicht den besten, aber auf jeden Fall guten, gut verträglichen, für mich ohne jegliche Längen, was ich dem Film auch sehr positiv bei so einer Thematik anspreche, der sollte sich den Film auf jeden Fall angucken, gerade wenn er überlegt, ich würde gerne noch was aus dem doch recht schwachen Filmjahr 2013 gucken wollen.
Das habe ich, glaube ich, jetzt schon in 3 Artikeln auf unserem Blog gesagt. Man hat ja mitbekommen, dass sowohl Max als auch ich 2013 nicht so ideal fanden als Filmjahr. Und gerade wenn man das nochmal in dem Kontext sieht, gehört er definitiv in das obere Drittel zurecht. In anderen Jahren wäre er wahrscheinlich eher im mittleren Drittel. Aber es zeigt halt eben doch, der Film zeigt mit einem soliden Drehbuch, aber großartigen Schauspielern kann man so einen Film dann doch nochmal heben. Und das gelingt ihm halt gut. Und genau, unter dem Unterhaltungsaspekt, unter dem Familienaspekt, total empfehlenswert. Wenn man wirklich was sucht mit Charakter, geht er eher unter. Und da wäre es eigentlich mal interessant, was wahrscheinlich nie passieren wird, weil Walt Disney die Rechte niemals rausgibt. Aber da wäre es eigentlich mal interessant, was würde jemand mit einem kritischen Blick zu diesem Verhältnis der beiden sagen. Und da könnte man extrem viel rausholen.
Ja, aber jetzt wäre es halt, jetzt brauchst du den Film nicht mehr.
Nee, jetzt ist er gedreht. Ähnlich. Nein, aber das ist der klassische Fall von, es wäre schön gewesen zu sehen, was jemand anders draus gemacht hätte. So ist es das, was man von Walt Disney erwartet. Ja, das ist aber eigentlich, denke ich, auch mal mein Fazit zu dem.
Aber auch wenn Filme sich von der Besetzung und von allem und von der Produktion bemühen, möglichst independent, und guck mal, wir haben einen ganz anderen Blick drauf. Jetzt würde ich nämlich kurz noch zu unserer Halbzeitanalyse kommen, dass wir gar nicht zu groß drüber reden. Welche Filme hast du jetzt bereits alle gesehen?
Bisher habe ich gesehen Her, Dallas Buyers Club, und ich glaube, du hast Captain Phillips und 12 Years a Slave bisher gesehen. Hör auch, aber
richtig.
Das ja, war gut. Jetzt
da
keine...
Brauchen wir nur eine Kritik.
Da brauchen wir nur eine Kritik.
Ja. Wie zufrieden bist du denn bisher? Du musst ja gar nicht groß, wir machen ja nochmal einen größeren Oscar-Podcast, aber...
Ich hatte bisher, wie soll ich sagen, ich habe die Filme, die beiden, die du reviewed hast, noch nicht sehen können. Meine Seite der Kritiken, die ich bisher gemacht habe, zeigt mir eigentlich ein ziemlich gutes Jahr. Also sowohl Dallas Buyers Club als auch Hör waren, ja, schon gute bis sehr gute Filme, aber was ich sonst bisher so drumherum mitbekommen habe, muss ich sagen, ich meine, es war einfach ein schwaches Jahr, und das, was traurig ist, und das ist eigentlich das, was ich an der Stelle sagen will, ist, wenn man sich die Diskussionen des letzten Jahres um bestimmte Filme anguckt und auch an andere Filme denkt, zum Beispiel wie Admission oder so, die gelaufen sind, dann fragt man sich halt auch wieder, immer wieder, und damit meine ich jetzt nicht nur die Oscars, sondern eben auch die ganzen anderen Awardshows, warum werden diese Filme nominiert, weil zum Beispiel Before Midnight, einer der von vielen Kritikern ohne zu zögern als einer der besten Filme des Jahres letztes Jahr gilt, taucht, glaube ich, außer in irgendeiner Drehbuchnominierung überhaupt nicht auf.
Listen, ja.
Was auf der einen Seite verständlich ist, es ist ein sehr spezieller Film und es ist ein sehr europäischer Film, und das ist ja immer schwierig im amerikanischen Raum, aber man findet vergleichbare Beispiele eben im amerikanischen Kino. Und zum Beispiel Don John ist auch überhaupt total verständlich, warum der nicht nominiert ist. Da geht es ja um Sex. Oh mein Gott, Sex.
Außerdem ist es eine Komödie.
Komödie, aber das ist auch ein sehr starker Film, der dadurch, dass er ja auch mit bekannten Leuten arbeitet, ich glaube aber vom Geld hat er eigentlich gar nicht so viel gekostet, wirklich auch ein wirklich richtig guter Film ist, der Themen neu verhandelt und wirklich einen beeindruckt. Taucht auch nicht auf. Wie gesagt, es ist zwar verständlich, aber da fragt man sich immer wieder, wie funktionieren, gerade auch bei den Critics' Choice Awards, diese Nominierungen. Weil im Endeffekt sind dann doch dieses Jahr, ich meine, letztes Jahr haben wir ja auch das begleitet und da waren ja durchaus auch ein, zwei kleinere Filme dabei. Ich meine, dieses Jahr hast du, glaube ich, Nebraska und das war's. Und du fragst dich wirklich, okay, super, ich meine, dass er jetzt die 5 Filme nominiert hat, die einen sich auf Amerika, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, wichsen und wo irgendwie mehrere Millionen Dollar dahinter standen oder gleich schwere Schauspieler, die vielleicht aber keine Gage bekommen haben, fragt man sich halt schon, ist das schon ein bisschen schade, weil sich da Amerika einfach selber sehr beschränkt und das ist bisher eigentlich mein Eindruck, dass das Nominierungsensemble nicht sehr diverse ist.
Ich meine, also erstmal mein Eindruck, meine Kritiken haben es ja schon gesagt, ich mochte weder 12 Years a Slave noch Captain Phillips, was ich hoffe, das ist auch rübergekommen in den Kritiken, natürlich auch erstmal von der subjektiven Seite kommt, wo ich auch ganz klar sage, es ist nicht meine Art von Film, dass da 2 Stunden Bilder laufen, aber diese 2 Stunden Bilder dir nicht über Charakter, Themen, Dialoge, Botschaften, irgendwas transportieren, was der Zuschauer mitnimmt. Das ist, wenn ich einen Film gucken will, dann muss dieser Film dafür sorgen, dass was bei mir hängen bleibt. Wenn ein Film, ähnlich wie die Catherine Bigelow-Filme, in erster Linie aber nur die Intensität von etwas zeigt, dann bin ich am Ende nicht klüger als, Sklave zu sein war ganz schön intens, oder von Piraten gekapert zu werden ist ganz schön intens. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, das ist ein Gimmick für mich in einem Film, das man bringen kann, aber dahinter muss irgendwas stehen, eine Botschaft, Loyalität, Freundschaft, Menschenrechte. Aber all das wurde in diesen beiden Filmen nicht transportiert, weswegen ich zum Beispiel sogar einen Saving Mr. Banks filmisch vor diesem Film sehe, weil der Film mir zumindest irgendeine Stimmung transportiert, von wegen in dem Fall die Charakterstudie der Frau, die mit ihrer eigenen Vergangenheit klarkommen muss. So, wo ich meine, wow, man kann also auch positiv mit einer mehr negativ geprägten Kindheit umgehen. Als Beispiel, will das gar nicht zu groß diskutieren jetzt in dem Sinne, aber es ist einfach, diese Art von Film macht mich gar nicht an, besonders dann kommt noch dazu, dass einer dieser beiden Filme unglaublich heuchlerisch ist, und zwar 12 Years a Slave, weil das Land, das bis heute einen Immigranten Hetzjagd führt und gleichzeitig aber mehr Immigranten als jedes andere Land illegal einstellt für Mindestlöhne, die unter dem nicht vorhandenen Mindestlohn stattfinden. Das finde ich unglaublich traurig, dass dieser Film auch gar nicht aktiv versucht. Ganz wichtige Szene ganz interessante Szene in 12 Years a Slave. Ich lasse dich gleich wieder zu Wort kommen, Anni. Wird im Abspann kommt dieses klassische, wenn du einen Film nach wahren Begebenheiten hast, bekommst du am Ende ja immer diese Einblendungen mit dann noch so
was ist passiert mit den Leuten
passiert und da wird geschrieben, dass der gute Solomon, der Hauptcharakter, hinterher sich aktiv für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hat, wo ich sage, hallo, das ist eine geschenkte Rahmenhandlung, die dieser Film hätte haben müssen, wo man auch darauf hätte anspielen können, dass es sich nämlich auch danach nicht bessert. So ist das Ende des Films, er kommt heulend zu seiner Familie zurück, wir sollen jetzt alle ganz berührt sein und mitheulen und das war's, am Ende gut, alles gut, wo ich denke, nein, nicht gut. Und der Film sagt ja selber, dass es nicht gut ist, weil man sich weiter gegen die Sklaverei einsetzen musste.
Ja, und um jetzt nochmal zu einem anderen Punkt zurückzukommen, den du auch schon angeschnitten hast, was auch einfach 2013 gezeigt hat, ist, dass die Filmindustrie zurzeit wenig Mut hat und dass, ich meine, von den Filmen, die wir bisher gesehen haben, hatte einer ein Original Screenplay, das ist Her.
Ich glaube, Nebraska noch, oder?
Ja, nee, ich meine, von denen, die wir bisher schon gesehen haben.
Oh ja.
Und das ist halt auch das Problem. Also, und das ist auch das Problem mit zum Beispiel Dallas Buyers Club, was ich auch angeschnitten habe in der Kritik. Natürlich ist es nett, wahre Begebenheiten zu verfilmen. Es ist genauso wie Buchverfilmung oder Gameverfilmung oder was auch immer, ist es ein legitimes Mittel, das zu machen. Das Problem ist nur, wir haben zurzeit eine Flut von diesen Verfilmungen. Und das merkt man halt auch, weil entweder man sagt, ich möchte die Realität zeigen und dann hat man meistens ein Problem mit der Dramaturgie, Oder man sagt, ich will mich inspirieren lassen, aber dann hat man das Problem, dass man halt die Realität zur Dramaturgie beugt und dass man hinterher zu Recht dann gesagt wird, naja, das ist ja ein bisschen schwierig, ne, wenn du jetzt hier sagst, wahre Begebenheit und du hast, weiß ich, 5 Charaktere dazu erfunden oder existenzielle Charakterentwicklung dazu empfunden, die aber ein Film braucht. Und das Problem ist, also das ist eigentlich das, was ich mir wünsche in den nächsten 5 Jahren, solange ich lebe als Filmfan. Ich will wieder mal mehr originale, ausgedachte, das ist was ich sagen will und dafür schreibe ich diese Charaktere, diese Geschichte, dieses Ensemble-Filme sehen und das fehlt halt einfach. Und das merkt man. Ich meine, Buchverfilmung kann ja gut sein, weil eine Buchverfilmung ist ja oft auch fiktiv.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wir haben beide eher ein Problem damit, dass so viele von diesen wahre Begebenheiten-Büchern verfilmt werden, weil genug interessante Dramen und Romane gibt es, die du auf ein Drehbuch umschreiben kannst, ohne irgendwie was einbüßen zu müssen. Und da hat man ja auch künstlerische Freiheit. So, welche Teile aus dem Buch lasse ich raus oder wie könnte ich gewisse Szenen noch erweitern? Damit habe ich überhaupt kein Problem, weil es viele Leute gibt. Man kann nicht immer erwarten, dass dir immer neue, tolle Geschichten in den Kopf regnen. Aber es gibt halt Filme, die sich anbieten, es gibt Bücher, die sich anbieten zu verfilmen. Das sehen wir ja gerade wieder sehr oft im Krimi- und Thriller-Sektor, siehst du das ja. Ne? Es war eine, viele würden wahrscheinlich sogar sagen, dass die hier Girl with the Dragon Tattoo, die meisten würden sagen die schwedischen Originale, aber dass diese Filme sich sogar noch mehr angeboten haben, als es zu lesen. Und also es gibt Bücher, die sich gut verfilmen lassen, nur zurzeit habe ich das Gefühl, dass die Leute sich sehr darauf abfeiern, sagen zu können, oh, das sind alles wahre Begebenheiten.
Ja, und das Problem bei Buchadaptionen ist halt auch, dass viele da den Adaptionsteil nicht so gut hinkriegen. Also deswegen habe ich die mit reingenommen in diese Diskussion, weil viele großartige Filme, die wir haben, auch große Filme der Filmgeschichte, sind natürlich Buchadaptionen. Aber das sind halt auch Buchadaptionen, wo die Leute verstanden haben, dass man ein Buch einfach in das multimediale Medium Film transferieren muss, weil Film ja immer über Musik, Film und Dialog, also und Sprache und sozusagen, also ja doch Bild und Sprache kommuniziert. Und wenn das nicht gelingt, dann ist es, und wenn man dann auch nur Jugendbücher wahllos, die erfolgreich sind, verfilmt oder 50 Shades of Grey, dann ist das kein Wunder, wenn es scheiße ist. Fakt ist, bisher sind wir beide, glaube ich, noch nicht so mega begeistert. Es gibt auf alle Fälle 1-2 gute Filme, die ich bisher gesehen habe, wobei von der Konkurrenz und von dem Trend, der sich bisher abzeichnet, glaube ich nicht, dass diese Filme was gewinnen werden, weil sie emotional im amerikanischen Raum weil die Amerikaner ja auch gerne Filme
über... Solltest du vielleicht sagen, welche Filme du meinst?
Ich meine Hör. Zum Beispiel Hör ist ein Film, wo ich sage, gib dem bestes Drehbuch, meinetwegen gibt den auch bester Director und Schauspieler sind sie, glaube ich, nicht nominiert, aber das ist ein wirklich guter Film, das ist eine tolle Geschichte, das ist eine neue Geschichte mit guten Schauspielern, einem tollen Setdesign, großartigen Schnitten, tollen Directing, starken Schauspielern. Den könnte er alle Preise hinterherwerfen, wird er aber nicht kriegen, weil er neben diesen ganzen emotional amerikanisch besetzten Filmen nicht bestehen können und neben der Politik, wobei ich ja im Zweifelsfall immer für die Politik vote, aber trotzdem ist das ein bisschen traurig, weil zurzeit gewinnen die Filme, die ich bisher am schwächsten finde.
Gehe ich auch stark von aus.
Wobei, ein paar schauspielerische Leistungen finde ich berechtfertigt, dass sie die Oscars bekommen, aber ich rede jetzt vor allem von den Ensemble- und Filmentscheidungen und Directing und so.
Auch hier muss ich ganz kurz, also ich habe Angst, dass ich uns jetzt in noch eine Diskussion reite, aber ich muss es sagen, auch der Film fühlt sich nicht für mich wie ein Film an, den ich mit irgendeinem Preis überhäufen müsste. Es ist einfach ein schöner Film. Es gibt nicht diese, weder gibt es dieses Jahr bisher Filme für mich, die sich so wirklich anbiedern, einen Preis haben zu wollen, von der Thematik ja, aber von dem, wie sie gemacht sind, nein. Ja. Oder es gibt Filme, die einfach sagen, guck mal, wie schön ich bin, wie Her, aber der so schön, hier, low-key würde man sagen, der so leise und vorsichtig, also nicht vorsichtig im Sinn von zaghaft, sondern so leise bedacht und schön gemacht ist, dass man den gar nicht erwartet bei sowas Großem und Glamourösem wie den Oscars.
Und das ist halt auch sein Problem, ähnlich wie Liebe oder Amour im letzten
also
Jahr.
Also wir sind dankbar, dass diese Filme diese Probleme haben, weil sie sonst wahrscheinlich bei weitem nicht so
aber
gut
wären. Aber Hör ist zum Beispiel, das ist noch, um jetzt zu, weil wir Hör ja auch jetzt einfach in dem Kontext vergleichend besprechen können, weil wir ja beim nächsten Mal wahrscheinlich über viele andere Sachen sprechen. Hör ist einfach auch ein Film, der mit Erwartungen bricht. Und das finde ich halt einfach angenehm. Es ist ein Film, der bestimmte Story-Stränge und Stereotype einführt und du glaubst, dass es in die Richtung geht. Du weißt natürlich im Hinterkopf, es gibt noch zwei, drei andere Möglichkeiten und er wählt an vielen Stellen dann eben doch den Weg, mit dem du nicht sofort gerechnet hast. Und das ist einfach schön, dass du wirklich nochmal so ein also zumindest ich hatte an einigen Stellen ein krass, das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass sie diese Entscheidung treffen. Und das ist so erfrischend. Und deswegen ist der Film, glaube ich, auch so positiv besetzt, obwohl er wirklich eigentlich ein schöner, ruhiger, leiser Film ist. Das hast du sehr schön beschrieben. Aber das ist, und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Don John so mag. Weil Don John auch mit seinem Trailer und seiner Prämisse so anfängt, du denkst, du weißt genau, wie dieser Film abgeht, habe ich schon tausendmal gesehen. Und am Ende wählt der Weg, wählt der Film einen intelligenten anderen Weg, mit dem du nicht gerechnet, also beziehungsweise von dem ich erhofft habe, dass er kommt, der dann auch kommt. Und du sitzt einfach nur da und denkst so, ja, gib mir mehr davon.
In diesem Sinne hoffen wir, dass uns Hollywood mehr davon gibt. Meine geheime Hoffnung liegt ja darauf, dass, weil ich nichts über Nebraska weiß, dass ich den mögen werde. Ansonsten.
Philomania ist noch nominiert. Der ist auch mit einer ganz bekannten Schauspielerin. Ich habe gerade den Namen
Judy nicht verstanden. Judi
Dench. Genau, Judi Dench, einer von den großen und auf den M von John James Bond. John Bond, genau. James Bond. Und da habe ich auch viel Hoffnung, dass das ein gutes, ein richtig intensives, gutes Drama ist.
Wir werden es
sehen.
Ihr werdet es die nächsten Wochen sehen.
Wir werden es lesen und sehen und hören vielleicht.